Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Ökonomien der Sichtbarkeit. Professorin Dr. Karin Leonhardt, Lehrstuhlinhaberin für Kunstwissenschaft an der Universität Konstanz, sprach am 25. Februar 2020 unter dem Titel Schall und Rauch – Die unsichtbaren Welten des David Bailly.
David Baillys Porträt eines Malers mit Vanitas-Symbolen, 1651 datiert und signiert, es befindet sich in Leiden im Museum Lakenhal, hat uns eine reiche Deutungsgeschichte beschert. Mich fasziniert das Gemälde schon seit Längerem. Und ich möchte es Ihnen heute als eine gemalte Autobiografie vorstellen, in der über das Verhältnis von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit nicht nur nachhaltig reflektiert, sondern eben sogar aktiv daran gearbeitet wird. In der Vortragsreihe Ökonomien der Sichtbarkeit fragen Sie nach den aktuellen Zusammenhängen von Politik und Macht, von Sichtbarkeit und Aufmerksamkeitssteuerung sowie nach den Unterschieden dieser Entwicklungen zu früheren Bildstrategien. Mit einer Kunst- oder kultursoziologischen Studie kann ich für heute nicht dienen, stattdessen wird mich aber interessieren, welche Vielfalt an visuellen Medien im 17. Jahrhundert eingesetzt wird und auf welche Weise das Bildfeld quasi zu einem Umschlagplatz bzw. eben einem Verhandlungsort zwischen dem wird, was sichtbar gemacht wird und dem, was unsichtbar bleiben muss oder soll. Unser Maler entscheidet sich nämlich immer wieder um, was die öffentliche Sichtbarmachung seines Lebens angeht. Und insofern hat also mein Beitrag eine anthropologische Dimension. Mein Thema wird heute also sein, zu zeigen, dass Baillys Gemälde ein veritabler medialer Auftritt ist. Dabei helfen mir kunsttechnologische Untersuchungen, die uns hinter die sichtbare Oberfläche des Bildes sehen lassen. Und hier vielleicht eben schon kurz zur Erläuterung. Also Kunsttechnologie ist wirklich einfach die naturwissenschaftliche Untersuchung der in dem Fall des Bildaufbaus, also der Malschichten, während die Restauratoren dann ja daran arbeiten, diese wieder zu rekonstruieren oder eben auch weiterhin als Fragment bestehen zu lassen, ist das hier eine rein naturwissenschaftliche Herangehensweise. Und auch da habe ich schon im Einzelnen darauf hingewiesen, dass ich selbst im Moment eben diese Möglichkeit habe, das Bild untersuchen zu lassen. Es ist nämlich im Moment gerade noch im Rijksmuseum in Amsterdam, weil das Leiden-Lakenhal-Museum gerade umbaut. Und da wird es jetzt eben kunsttechnologisch untersucht werden. Und das Gemeine ist, dass ich die Untersuchungsergebnisse noch nicht zeigen darf. Und insofern ist das quasi wirklich also in medias res, also inmitten der Arbeit. Und ich kann immer schon ein bisschen andeuten, worauf das weiterhin zielen könnte. Es ist ein extrem spannendes Bild. Vorab einige Daten, die den Sachverhalt chronologisch ordnen. David Baillys Biografie ist uns, abgesehen von einer kurzen Erwähnung in Arnoldus Buchelius Res Pictoriae, vor allem über einen Eintrag in Janssens Orlas Beschreibung der Stadt Leiden von 1641 bekannt. Und wir vermerken, dieser Eintrag geschah 10 Jahre vor Entstehung jenes Gemäldes, das uns dann später interessieren soll. Orla berichtet darin über die genaueren Lebensumstände, über Baillys Förderung durch seinen Vater, der als Kunstschreiber und Fechtmeister tätig war und enge Beziehungen zur Universität pflegte. Weiterhin über Baillys Unterricht, zunächst beim Maler und Kupferstecher Jacques de Gein und dann bei einem sogenannten Adrian Verbürg, der vor allem als Chirurg einen Namen sich gemacht hatte, aber auch als Maler erfolgreich war. 1601 dann siedelte die Familie für einige Jahre nach Amsterdam über, denn sie stammte ursprünglich aus Antwerpen und Baillys Familie hatte dann die Stadt aus Konfessionsgründen verlassen. In Amsterdam kam Bailly beim Antwerpener Porträtmaler Cornelis van der Voort in die Lehre, der zu dieser Zeit gerade in die Sint-Antonis-Poort zog, genauer wieder in jenes Haus, das später Rembrandt kaufen sollte. Auch von Baillys Wanderjahren wird erzählt, die in 1608 nach Hamburg, nach Frankfurt, nach Nürnberg, Augsburg, weiter nach Venedig und Italien führten. In Deutschland fand er vor allem in Heinrich Julius, dem kunstliebenden Herzog von Braunschweig, einen Förderer. 1613 ist Bailly dann zurück in Leiden und widmet sich der Porträtmalerei, um 10 Jahre später seinen, wie es heißt, klugen Pinsel gegen die scharfe Feder zu tauschen und Porträtzeichnungen auf Pergament anzufertigen, die vor allem, wirklich fast ausschließlich, Professoren an der Leidener Universität darstellen. Also es gab immer diese soziale Nähe zur Universität, aber er selbst war eben nicht gelehrt. Erstmals umfassend hat Joshua Braun 1951 diese frühe Rezeptionsgeschichte zusammengetragen und Braun war es auch, der auf die 1860 von Paul Manns publizierte Quelle hingewiesen hat, die jenes ungewöhnliche Gemälde Baillys beschreibt, das uns beschäftigen soll. Manz hatte die berühmte Gemäldesammlung des Alexandre Dumas in Cambrai, in der übrigens auch Jan Vermeers Geograph hing, bevor er dann von Tory Bürger angekauft wurde, für die Gazette Beaux-Arts besprochen und darin jenem Porträt eines Malers mit Vanitas-Symbolen von David Bailly einen besonderen Platz eingeräumt. Dieses sei, so Manz, ein Werk von einzigartiger Kostbarkeit und Rarität. Ungewöhnlich sei vor allem seine Kombination aus Porträt einerseits, Stillleben andererseits, wobei die Komposition im Ganzen nicht vollkommen gelungen sei. Manz beschreibt diese wie folgt: Auf einer Seite der Leinwand und fast in einer Ecke ist ein junger Mann dargestellt, der an einem Tisch sitzt und einen Malstock in seiner Hand hält. Er ist bis auf die weißen Spitzen seines Kragens ganz in Schwarz gekleidet, sein Kopf ist unbedeckt, das Gesicht hell beleuchtet, die Lippen rot und beweglich, heißt es, die Augen voller Gedanken. Dieser junge Träumer, so Manz weiter, befinde sich also neben einem Tisch, auf dem David Bailly verschiedene Objekte platziert habe, die ihm am besten geeignet erschienen, die Kürze des menschlichen Lebens auszudrücken. Ein Stück Papier an der Ecke des Tisches trage in überdeutlichen Charakteren die melancholische Formel Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Das kann man dann hier sehen. Die Hand des jungen Philosophen ruhe auf einem Porträt von David Bailly selbst, erkennbar an seinem Louis-XIII-Bart und den ergrauten Haaren. Daneben sei in einem weiteren Ovalbild die Figur einer jungen Frau dargestellt, die die Schönheit als eine vergängliche Sache verkörpere. In der Nähe befände sich auch eine Uhr, die sage, wie schnell die Zeit vergehe, außerdem einige Goldmünzen, ein Kerzenleuchter mit einer gerade verlöschenden Kerze, ein umgeworfenes Glas, Rosen, ein Totenschädel, ein Buch, eine Sanduhr, eine Elfenbeinstatuette, die Büste einer Frau, ein halbvolles Sektglas, durch das hindurch sich vage das Bild der Wollust abzeichne, einige Seifenblasen, auf denen ein Lichtstrahl spiele und deren zerbrechliche Hülle sich im feuchten Dunst auflösen werde. Endlich alle Symbole, die verkörperten, dass die Existenz des Menschen nur einen Tag lang wird und dass die Realitäten, die er verfolgt, nichts sind als Erscheinungen, bloße Chimären. Der Fehler dieses Gemäldes, dass es im Grunde zwei Gemälde, das ist eben ja Porträt und Stillleben, in einem zeige, so immer noch Manns, sei der Mangel an Subordination, es sei die übermäßige Wichtigkeit, mit der die Dinge neben dem Maler in seiner schwarzen Kleidung auf dem Tisch platziert seien. Bailly nämlich habe das Gesicht des ernsten jungen Mannes mit der gleichen Leidenschaft gemalt wie den, so heißt es, philosophischen Trödel, der sich vor seinen Augen ausbreite, um ihm die Nutzlosigkeit aller menschlichen Anstrengung vorzuführen. Deshalb, und das heißt, damit das Gesicht des jungen Denkers nicht unter den tausend Details, die ihn umgeben, untergeht, ist es so hell und lebendig ausgeführt. Und deshalb ist der Kontrast zwischen den wachen Augen, den leicht geöffneten Lippen, dem bewegten Haar und den unbeweglichen Dingen bildstrukturell notwendig. Manz hat in dieser frühen Analyse viel erkannt und uns mit seiner Betonung der hybriden Bildstruktur, die sich inhaltlich als Spannung zwischen bewegtem und unbewegtem Leben, zwischen Lebendigkeit und Stillstand ausdrückt, eine erste Deutung vorgegeben. Er hat außerdem das Selbstporträt Baillis im kleinen Ovalbild verortet und den jungen Maler in die Anonymität entlassen, was ebenfalls folgenreich sein wird, darauf komme ich noch zurück. Also für ihn ist David Bailly, Porträt ist quasi nur das in diesem Ovalbild. Am erstaunlichsten aber ist, wie Manz jene, und jetzt hoffe ich, dass Sie es wirklich alle sehen können, schemenhaft hinter dem halb gefüllten Sektglas aufsteigende Frauenfigur wie selbstverständlich zur Kenntnis nimmt. Können Sie sie alle erkennen? Ja. Und in einer kurzen Bemerkung als vage sich abzeichnendes Bild der Wollust charakterisiert. Dennoch, der Schemen muss Eindruck gemacht haben, denn in einer Ausstellungsbesprechung von 1874, ebenfalls in der Gazette Beaux-Arts abgedruckt, wird Alfred Darcel zwar erneut auf die Hybridität des Bildes eingehen, es sei eben genauso ein Bild zwischen Porträt und Stillleben, und darin Manns Einschätzung wiederholen, aber er wird auch eine Abbildung einfügen, die das ominöse und von Manns nur peripher erwähnte Frauenbild überdeutlich zeigt. Also hier kann man deutlich sehen, wie es jetzt wirklich eingraviert ist. Sicherlich der Holzstich ist als Medium nicht bestens geeignet, das Nebulöse und Ephemere der Erscheinung festzuhalten. Umso interessanter aber ist gerade deshalb die Ausdifferenzierung und Abtrennung des Frauenkopfs vom Grund, sodass der Schemen zur klar umrissenen Figur wird. Das zeigt uns, dass er im 19. Jahrhundert schon deutlich gesehen und als genuiner Teil der Komposition verstanden wurde. Aber ist diese Einschätzung überhaupt gerechtfertigt? Um die Frage, ob der Frauenkopf in seiner jetzigen Sichtbarkeit formal intendiert war oder nicht, geht es mir nun im Weiteren mit allen Implikationen. Wie nämlich hat die Forschung Bailly's geheimnisvollen Frauenkopf wahrgenommen und gedeutet? Erstaunlicherweise führte er trotz seiner Thematisierung und auch Darstellung im 19. Jahrhundert in den folgenden 100 Jahren buchstäblich ein Schattendasein. Kjell Boström hat in einer umfassenden Studie zur Stilllebenmalerei gearbeitet und versucht, die wenigen überlieferten Stillleben David Baillys zusammenzutragen, und er erwähnt diesen Schemen in keinem Wort. Ebenso wenig Ingvar Bergström, auf den sich wieder Boström stark bezieht und der eben auch vorher schon zu Bailly etwas vorgelegt hatte, auch von ihm wird er quasi überhaupt nicht erwähnt. Auch Joshua Braun, den ich schon erwähnt hatte, scheint den Schemen zunächst nicht wahrzunehmen oder sich zumindest dafür überhaupt nicht zu interessieren. Braun aber hat eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen Baillys Selbstporträt im Reichsprentenkabinett, das können Sie hier links sehen, und einem Porträt mit Vanitas-Motiven gefunden, das von Thomas de Keyser stammt, heute als verschollen gilt, und in seiner Anlage deutliche Parallelen mit der berühmten Darstellung von Constantine Huygens zeigt in der National Gallery in London, für die, die sich da in diesem Gebiet auskennen. Tatsächlich ist die Referenz zu Bailly unübersehbar. Das Porträt ist offensichtlich nach der Amsterdamer Zeichnung gefertigt worden und es befinden sich einige Gegenstände auf dem Bild, wie die Papierrolle neben dem Totenschädel beispielsweise, die geradezu ein Markenzeichen Baillys sind. Braun, ich habe da so leider die einzige Abbildung, die ich überhaupt habe, also eigentlich eine verbotene Illustration verwendet, deswegen sieht man immer diese Raupen hier drin. Braun hat deshalb sogar angenommen, dass de Keyser zwar für das Porträt Baillys verantwortlich ist, aber das Stillleben im Bild von Bailly dann selbst stammen muss. Diese Zuweisung ist fraglich, aber viel wichtiger ist Brauns Beobachtung, dass das Frauenbildnis im aufgeschlagenen Buch, das prominent auf dem Tisch liegt und beinahe wie ein zweites Porträt wirkt, Ähnlichkeiten zum Frauenporträt im Vanitas-Bild hat und eventuell Baillys Frau Agneta von Swanenbürch aufweise. Diese Beobachtung wird dem Leser zwar nur in einer Fußnote mitgeteilt, aber sie ist in der Forschung wiederholt aufgegriffen und äußerst kontrovers diskutiert worden. In ihrer umfassenden Studie zu Baillys Vanitas-Bild beispielsweise hat Naomi Popper-Foskohl jenen Zusammenhang zwischen dem Gemälde de Keysers und Baillys Vanitas-Bild noch einmal bestätigt und nun wie folgt ausgeführt. Und ich zitiere immer wieder auf Englisch, weil die gesamte Forschungsliteratur hier auf Englisch ist. Many of the objects recur on the painting of 1651. The skull and the parchment already mentioned. The female portrait showing a bust of a young woman with a deep décolleté. With a small statue on the table and a lute on the wall have been transformed on the later painting into a standing statue and a lute player respectively. Und hier kann man schon sehen, wie quasi so interpiktorale Bezüge aufgebaut werden, eben zwischen den wenigen erhaltenen Gemälden von Bailly. Über die Identität der dargestellten Frau in de Keysers Gemälde stellt Popper-Foskohl, anders als Braun, den ich ja schon erwähnt habe, keine Vermutung an. Dafür ist es sicher, dass das Ovalporträt im Vanitas-Bild Baillys Ehefrau Agneta zeige. Und als Referenz zieht sie ein Doppelporträt von Bailly und seiner Frau heran, das im Jahr ihrer Heirat 1642 entstanden ist, das ich selbst, das sehen Sie hier links, wirklich nur in einer sehr, sehr schlechten Abbildung habe. Es ist überhaupt so, dass die ganze Forschung hier also mit eben teilweise nicht mehr bekannten Gemälden arbeitet, die entweder kurz vor oder nach dem Krieg eben noch das letzte Mal gesichtet wurden und seitdem nicht mehr im Standort bekannt sind. Interessant ist, Bailly hat sehr spät geheiratet, er war damals schon 58 Jahre alt, wobei eben Baillys Selbstporträt dann wieder im Leidener Vanitas-Bild exakt diese Vorlage wiederholt. Also Sie können ja genau erkennen, wie hier quasi das Bild übersetzt wird in das Ovalporträt. Man merkt, wie jetzt die Temporalität des Bildes sich ganz verkompliziert eben ineinander verflicht. Es sind also jetzt quasi Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schon gleichermaßen aufgerufen und spannungsvoll miteinander verzahnt. Und hier zitiere ich nochmal Popper-Foskohl. Sie sagt nämlich: The young man in a chair to the left is a representation of the artist in his atelier, which is clear from the requisites accompanying him. His palette on the wall and the mall stick, also der Malstab in his right hand. His left hand resting on the self-portrait indicates that he is the owner and the master of this work of art. That this young painter is also a representative of Bailly himself, though depicted as a retrospective, idolized image, is obvious from the similarity in both portraits of features, posture and details of the garments. Thus this painting is also a double self-portrait of the artist. Also, für Popper-Foskohl bedeutet es, dass der Maler sich zweimal ins Bild gesetzt hat, Einmal quasi über das Ovalporträt, dann eben mit Bezug auf sein Hochzeitsbild, schon in seinem älteren Zustand und dann quasi retrospektiv als junger Maler eigentlich zu Beginn seiner Karriere, der das Ganze dann präsentiert als sein Œuvre. Für Papa Foscolo ist die Identität der Figuren derart offensichtlich, dass sie damit selbst noch die chimärenhafte Frauenfigur im Hintergrund in Beziehung setzen kann. Sie sagt eben: "The living image of the young painter forms a pair in contrast with the hazy image of a woman's head in the background behind the flute glass, which, unlike the other portrait figures, is represented neither as a living image nor as an art object." Und weiter: "This portrait hidden in the background." Und das ist wirklich grandios, wenn Sie vor dem Original stehen, weil es sich irgendwann erst einstellt und von diesem Moment an können Sie es nicht mehr übersehen. Aber man, ganz am Anfang sieht man es nicht. Und irgendwann macht es genau diesen kleinen Klick und dann ist es da. "So this portrait hidden in the background is probably a personification of a prospective image of Bailly's young wife and is intended to be a pendant to the retrospective representation of her aged husband in the foreground." Er ist ja da schon über 58. "Here then the material concreteness of the past is shown opposite a spiritualized irreality of the future." Denn 1644 hatten Bailly und seine Frau ein Testament verfasst, nachdem Agnete von einer schweren Krankheit befallen worden war. Papa Foscolo hat dieses Ereignis mit der Stilllebenproduktion Baillys in Verbindung gebracht, die, soweit wir wissen, erst in den 1640er Jahren begann und von Anfang an deutliche Vanitas-Motive aufweist. Zuvor hatte er wirklich ausschließlich als Porträtmaler gearbeitet. Und für uns ist quasi in der Forschung vollkommen unklar, warum er plötzlich anfängt, auch Stillleben zu malen. Und immer noch ihr zufolge, also Papa Foscolo zufolge, sei das Bildthema des Leidener Gemäldes "The Artist reproducing his own image in two different stages of his life in one and the same composition." Und sie sagt weiter: "His double self-portrait, represented as a juxtaposition of youth and old age, inherently carries the idea of vanitas." Also durch diese zeitliche Verschiebung wäre selbst vanitas schon implizit vorhanden. "Behind him stands his own youth, next to him his companion of life, in front of him death in the form of the skull. His worldly achievements and his wealth are symbolized by the objects scattered on the table, various at the far end of it, as a summary of a life's experience. A parchment facing the beholder reads the moral vanitas vanitum et omnia vanitas. David Bailly pinks it anno 1651. However, this clearly stated moral message about the futility of worldly vanities seems to contrast with the obvious desire of the painter to perpetuate his existence and to conform to the idealized image in which he chose to appear before posterity." Also quasi eine eigene wieder Idealisierung seiner inzwischen ja schon durchaus vergänglichen Person. Denn selbst jenes Medaillon, das der junge Maler umsichtig präsentiert, zeigt, wie wir ja wissen, ja nicht mal ein aktuelles Porträt des damals ja schon 67-Jährigen, also das Bild gemalt hat, sondern schon wieder ein 10 Jahre früheres, zur Zeit seiner Hochzeit. Also wir haben eigentlich jetzt schon 3 Zeitsprünge hier in dem Bild. Also die Zeitebenen des Bildes verwirren sich dadurch immer mehr. Papa Foscolo, also sie betont quasi diese biografischen und eben auch anthropologische Dimension des Bildes. Und ihr ist es außerdem zu verdanken, dass wir von einem weiteren Stillleben Baillys mit Vanitas-Motiven wissen, das sich in französischem Privatbesitz befindet, bislang nicht publiziert und von Papa Foscolo auch nur in einer einzigen schlecht aufgelösten Aufnahme gesichtet werden konnte. Also Sie sehen, glaube ich, was ich meine. Es wäre also mein großes Interesse, dieses Bild wieder ausfindig zu machen. Es ist vielleicht aber auch im Krieg verloren. "No further information is available," schreibt sie, "but it may be considered Bailly's most important vanitas still life in relation to the Leiden vanitas." Tatsächlich ist die Ähnlichkeit, ich hoffe, Sie können das noch nachvollziehen, der verwendeten Utensilien frappierend, ebenso wie das Gemälde in seiner Komposition und Perspektive ungewöhnlich ist. Es handelt sich um ein Nachtstück, das in starker Aufsicht und in einer daraus resultierenden proportionalen Verzerrung ist, also ein experimentelles Bravourstück und in seiner Lichtregie für Bailly ganz ungewöhnlich. Eine brennende Kerze wirft ihren Schein auf einige symbolträchtige Gegenstände, die auf einem Tisch versammelt sind. Totenschädel und Pergamentrolle sind uns dann schon beide als Signum Baillys bekannt, Doch das Kerzenlicht trifft außerdem auf einige Bücher und ein paar sich überkreuzende Tonpfeifen. Eine Nautilusschnecke und die Nachbildung einer antiken Büste. Was habe ich jetzt gemacht? Ist irgendwie hin? Ja, okay. Die Nachbildung einer antiken Büste, die auch in einem weiteren, einem dritten Stillleben bei hieß, erscheinen, das sich ebenfalls im Privatbesitz befindet. Also wir merken, er verwendet immer wieder ähnliche oder sogar dieselben Gegenstände und baut sich eigentlich wie eine kleine eigene Sprache auf, eine Bildsprache, so als ob er irgendwie in Verschiebung immer wieder um ein eigenes, selbes Thema kreist. Am prominentesten sind die wunderbar geformte, sich konvulsivisch werfende Figur eines heiligen Sebastian, sowie ein Frauenbildnis, das den Betrachter mit einem intensiven Blick adressiert und das uns schon bekannte Selbstporträt David Baillis. Das können Sie, glaube ich, ja immer noch mal links erkennen, das hier auch schon wieder in dieses Bild als Bild gesetzt wurde. So zwischen ihm und dem Frauenporträt scheint es eine geheime Verbindung zu geben. Die von der hoch aufragenden Figur Sebastians sowie der Kerze bildstrukturell durchkreuzt, beziehungsweise erst eigentlich hergestellt, also geknüpft wird. In unserem Leidner Stillleben ist die Kerze inzwischen verloschen und nur eine Rauchschwade, die glaube ich kann man wirklich gut erkennen, zieht sich als Spur durch das Bild. Aber die Anlage beider Gemälde ist vergleichbar, insofern die Polarität zwischen Selbst- und Frauenporträt den Grund für jede weitere Relation der Bildgegenstände herstellt. Diese legen sich um den dualen Kern als zweite Schicht und kommentieren oder auch variieren ihn. Und diese duale, vielleicht sogar dualistische Bildstruktur, die der Komposition zugrunde liegt, hat wiederum niemand besser beschrieben als Maarten Wurfbein, zwar der ehemalige Direktor des Leidener Lakenhall Museums, wobei er zu ganz anderen Schlüssen gekommen ist als Braun oder Popper vor Skool. Und er schreibt, und nun haben wir eine diagrammatische Zusammenschau des Gemäldes. Close examination reveals that most of the objects and pictures fall logically into pairs, also immer paarweise angeordnet. Und er konstatiert zunächst eine Zweiteilung des Bildraums durch links, Licht und Schatten rechts. Und genau an der Grenze befindet sich dann das Porträt des Malers selbst. Und ich zitiere: Let us use Bailly's self-portraits as the hinge on which the mood of the painting turns. For everything to its right seems to hold a pessimistic, if not theological, meaning. This is certainly the case with objects such as the skull, the smoldering candle, the wilting rose, the statuette of Saint Sebastian in agony, and of course the hourglass in which time is running out. Und er fährt fort, we will now examine the idea which was introduced earlier, that nearly all the objects and human figures represented in this painting are arranged in pairs. So, first is the background. So, to the left, A, and then to the right, eben hell und dunkel. Then we have the purple drapery to the right and the purple velvet tablecloth. The lively young man is matched by the shadowy woman on the same scale behind the flute glass, and by his small self-portrait is clearly paired with that of the young woman with the low neckline, whom we would like to identify as the personification of vanitas. The other drawing, so das ist E2. The other drawing of Franz Hals Luthplayer, das ist E1, forms a pair with the gloomy bearded man on the other drawing. And next we have two pieces of sculpture, the young Bacchanant after Lukas Veit Herbe and San Sebastian. Through their brownish color and oval shapes, the palette and the skull are probably also companions, the first meaning the beginning, the second the end of things. Then we have two glasses. And there are also two pieces of silver, and there are two groups of roses, one consisting of only two flowers, and another at least five flowers grouped in an earthenware vase. And these last flowers could possibly be peonies, but their juxtaposition, the mahl stick and the pipe, seem to form a pair. And then there are two books and two rolled up sheets of paper. Und dann muss ich, glaube ich, hier wieder zurück. Genau, versucht er quasi einfach nochmal das Ganze in dieser dualen Kompositionsstruktur quasi wie in Opposition aufgebaut, als Frage- und Antwortspiel, als Zukunft und Vergangenheit und dazwischen eben immer wieder diese ominöse Präsenz, das ganze Bild als ein solch dual aufgebautes zu verstehen. Die Doppelung der Motive, Entschuldigung, ermögliche, so Wurfbein, ein Verhandeln zwischen den Polen von Vergangenheit und Zukunft. Jugend und Alter, Leben und Tod, also im Living Flesh und Natürmord, die trotz ihrer Ungleichzeitigkeit im Medium des Bildes simultan aufgerufen werden können. Es scheint darum zu gehen, Lebendigkeit und Stillstand, körperliche Präsenz und bildliche Repräsentation gegeneinander abzuwägen oder eben besser noch, und das ist auch mein Punkt, auf den ich immer wieder hinaus will, eine transhistorische Beziehung zwischen ihnen herzustellen. Deshalb werden Porträt und Stillleben notwendig miteinander verflochten und erzeugen jene Hybridität der Bildstruktur, die eben schon Manns und auch Darcel irritiert hatte. Deshalb ergebe sich auch die Zweiteilung des Gemäldes in Licht und Schatten ebenso notwendig wie die Zweiteilung in menschliche Figur und eben in diese unbeweglichen Gegenstände. Und deshalb ist es für Wurfbein offensichtlich, dass es zwischen dem jungen Maler und der weiblichen Schattenfigur eine enge Korrelation geben muss. Diese basiert auf der Dialektik von Werden und Vergehen, ebenso wie die prominent gesetzte leere Palette den Beginn der imaginären Animation des Bildes bedeutet, diese sich über die reduzierte Farbigkeit der Zeichnungen an der Wand fortsetzt und in den mimetischen Ovalporträts und Büsten mündet, die den menschlichen Körper plastisch imitieren. Eine mögliche Beziehung zwischen dem Maler und dem Porträtierten schließt aber Wurfbein kategorisch aus. Für ihn handelt es sich eben überhaupt nicht um ein Doppelporträt Bahis als junger oder als älterer Mann, wie die anderen Autoren es alles behauptet hatten. Sondern er folgt eben wieder Paul Manns. Für ihn geht es nur darum, dass es im Grunde eben ein unknown young painter ist, der versucht quasi über das Vanitäre des Lebens nachzudenken und da quasi als arretierendes Moment die Kunst zu stellen. Denn die Kunst kann eben kurz einhalten. So, jetzt muss ich schauen. Genau. Im Weiteren wendet sich dann Wurfbein eben der Identität des Frauenporträts zu, das in seinen Augen ebenso wenig Bezug zu Bahis Biografie aufweise als das Porträt des Malers selbst. Und er sagt eben, hier habe ich es quasi nochmal auch in Zusammenschau, weil es ja in mehreren Bildern auftaucht, dass es im Grunde einfach eine Art von symbolhafte Darstellung einfach von Schönheit ist oder von Begierde, aber es für ihn eben keinen Bezug zu der Biografie von Bahis gebe oder eben zu seiner Frau Agnete von Zwanenbüch. Er behauptet dann, dass eben Bahis auch so spät geheiratet hat und dass seine Frau ihn noch lange überlebt hat und insofern es auch überhaupt keinen Sinn mache, sie hier irgendwie darzustellen, als ob sie quasi auch schon krank wäre. Und genau an dieser Stelle, um das nur kurz zusammenzufassen, verwirrt sich dann die Forschung, denn an anderer Stelle gibt es Hinweise, dass eben zum Zeitpunkt der Entstehung des Gemäldes Bahis Frau gerade verstorben war. Und das ist natürlich für uns jetzt interessant. Ja, und ab jetzt überlegen wir, was dieses Bild eigentlich ist. Also verhandelt es eigentlich ein Leben? Und da müsste man jetzt in die Archive gehen. Das würde ich eben auch gerne noch versuchen. Es ist nur interessant, dass es eben genau viele Angaben gibt. Und hier habe ich wieder zitiert, nun aus einem Artikel von Wayne Martin. Es gibt immer Anzeichen hin auf Krankheit. Und ich zitiere wieder. The painting incorporates a number of references to illness. The ball and chain is of a bezoar, a 17th century medical device for steeping medicine, also eben so eine Art von gegen Pest und gegen Krankheit versuchte Amulettfunktion. The flute is a glass used at funerals. Dann auch the statue des heiligen Sebastian, die Statue des heiligen Sebastian, könne wiederum auf beides deuten, auf eine schwere Krankheit, denn Agnete hatte, wie gesagt, 1644 ihr Testament aufsetzen lassen, also das Datum ist gewiss, oder auch auf eine Heilung, beziehungsweise eben eine Hoffnung darauf, weil Sebastian ja wieder zum Leben erweckt wird quasi, er wird ja geheilt. Wurfbein jedenfalls hatte das in Bahis Oeuvre wiederholt auftauchende Motiv der Juxtaposition von Mann und Frau zum Anlass genommen, angesichts der Identitäten im Leidener Vanitas-Bild eine steile und in der Forschung dann auch wirklich heiß diskutierte These aufzustellen. Ihm zufolge stelle der junge Mann wieder einen ganz anderen Maler dar, nämlich Franz Mieris, und das Ovalporträt wäre die Darstellung der Universalgelehrten Anna Maria von Zürmann, also einer Literatin der Zeit. Und damit ist er aber dann in der Forschung wirklich alleine geblieben. So, um weiterzumachen. Auch die bekannte Kunsthistorikerin Svetlana Alpas hat, wie wir gerade auch schon gehört haben, sich des Gemäldes angenommen. Und interessanterweise folgt sie in ihrer Interpretation zunächst eben wieder einigen dieser Autoren und identifiziert nur das kleine Ovalporträt, nicht aber den jungen Maler mit Bahis selbst. Was dann folgt, ist eine Weiterführung der Argumentation Wurfbeins Wobei Alpers den Fokus ihrer Argumentation weniger auf das polare Verhältnis von Mann und Frau oder von Tod und Leben als auf das kompetitive Verhältnis von Art und Natur richtet. Also Kunst und Natur. Als Mittlerin eben zwischen Kunst und Natur fungiere die künstlerische Verwandlungskraft des Handwerks. Das heißt, es sei ja gerade das technische Vermögen, das die vergängliche Natur in überzeitliche Kunst verwandle. Und wenn es auch um den Preis der Mortifikation des Dargestellten wäre. Entsprechend könne das menschliche Leben in allen möglichen Materialien und Medien repräsentiert werden. Ja, es sei gerade die Darstellung der unterschiedlichsten Stoffe, die vom Künstler geformt werden können, die Bayis Vanitas-Bild zu einem, und hier zitiere ich, das zeige ich dann auch das Zitat, exemplary work made in mid-century Leiden machen. That provides extraordinary testimony to the Dutch painter's embrace of craft. A young artist, identified as such by the mall stick resting in his hand, sits beside a table on which is strewn a crowded offering of objects. We can call it an assemblage of materials made by nature and worked by man. It is a catalogue: wood, paper, glass, metal, stone, plaster, clay, bone, hide, earthenware, pearls, petals, water, smoke, and paint. What is more, these are materials worked to reveal or to betray the nature. Wood is shaped, paper is curled, stone is carved, pearl is polished and stung, cloth is draped, hides as vellum are treated to provide smooth cover for a book. Several materials betray their multiple natures. Glass is solid and shaped as in the overturned goblet, but it can contain liquid or sand, and it reflects light even as it offers us a view through its transparent surface. Metal is imprinted in coins, fashioned into links of chain, sharpened to form a knife blade, turned to a candlestick, or molded into the sprightly putto supporting the glass holder at the far right. Also es geht immer wieder um die wirkliche Transformationskraft eben des Malers in dieser, ich sag mal, in diesem Metamedium der Malerei, alle Materialien und alle Medien auffangen zu können. Und Alpers fährt fort die Zusammenführung der vielen Materialien und Medien in Bayis Gemälde als eine Hommage an die künstlerische, ich hatte es gerade gesagt, Transformationskraft zu lesen, die es vermag, die lebendige Präsenz und eben das Living Flesh der Natur schrittweise, das heißt graduell hervorzubringen und vor allem auch zu konservieren. But does not simply imitate nature, nor is it a play of the imagination, but rather it is the technique or craft that enables us, through constraint, to grasp nature. In a subtle yet powerful instrumental manner, art can lead to a new kind of knowledge of the world. Bayi's pictorial assemblage resists summation or closure. Crafted objects themselves are subject to replication. The string of pearls discarded on the table reappears around the painted woman's neck. The gathered drapery of her painted dress is sculpted in stone at the breast of her bust beside her, and also hangs overhead in a swatch that frames our view. The leaves and petals of the rose are wrought in the metal of the tiny box. Such transformations also work through corresponding shapes. The painted lute is hung above an empty palette, whose oval shape mimics it only to be repeated in the pair of portraits on the table and the cover of the small box. Colors are also correspondent. A subtle gradation of tints relates the sculpted body of Sebastian, the skull and the vellum of the book. The youthful bust is gray, as is the female face faintly visible on the wall, and both are played off against the ruddy flesh tones of the young artist and the portrait. Set off against bodies of plaster, stone and metal, the bony skull and the image in paint, Bailly for the man in the oval portrait is the painter himself, and the attendant youth appear as living flesh. Also wirklich so eine graduelle Überführung quasi von Stein zu Fleisch. But as we withdraw from this painted world, we must acknowledge that the youth, though realer again than the portraits, is himself an image fashioned out of paint. So, das ist auch wieder typisch natürlich Alpers. Derart vermutet Alpers, dass Bayis Gemälde eine Parabel auf die Vergegenwärtigungs- und Verlebendigungskraft, also die Sichtbarmachungskraft der Malerei darstelle, angefangen bei der leeren Palette und weiter im schemenhaften Frauenkopf an der Wand, konkretisiere sich der menschliche Körper stufenweise in den beiden Skizzen an der Wand, zunächst also in Grisaille, dann im Medium des gemalten Bildes, nun in Farbe, dann in den Skulpturen, aber erst wieder erneut monochrom, um schließlich im farbigen Inkarnat des Malers, also dieses jungen Malers, vor allem zu gipfeln. Gerade aber weil diese Stufenleiter der Lebendigkeit einmal von der leeren Palette ausging, so Alpers, können auch der Maler nicht leugnen, letztendlich nur aus Farbe zu bestehen. Darin liegt, so könnte man diesen Gedanken fortführen, dann die eigentliche Vanität von Baillis Gemälde. Denn ebenso wie das Leben vergeht, reduziert sich die Präsenz des Porträtierten zuletzt nur auf Farbe und verschwindet auf diese Weise dann auch wieder im Nichts. Also man kann das Bild quasi auch wieder zurückdenken und dann verschwindet es wieder im Grund, in diesem grauen Ursprungsgrund. Es taucht auf und es kann wieder verschwinden. Der schemenhafte Frauenkopf jedenfalls ist dieser Theorie zufolge dann zentral. Insofern er aus dem Grund emanierend die Verkörperungskraft der Malerei symbolisiert. Und Alpers denkt danach laut nach und sie fragt, is this perhaps a reference to one version of the origin of painting as found in Pliny? Also wo man noch darüber nachgedacht hat, dass quasi über das Nachzeichnen der Silhouette des Geliebten, der einen verlässt, dann eben so, dass der Ursprung der Malerei gewesen wäre. Umso erstaunlicher ist, dass sich keiner der bislang aufgeführten Autoren, selbst Alpers, nicht Gedanken gemacht hat, ob er sich bei diesem, muss wirklich sagen, sensationellen, schemenhaften Frauenkopf um eine bewusste Bilderfindung Baillis handelt oder nicht vielleicht einfach um einen Unfall. Genauer, um das ungeplante Durchschlagen einer übermalten, aber eigentlich verworfenen Partie des Gemäldes. Letzteres nämlich hatte schon Braun vermutet, wenngleich er dies in seinem einflussreichen Artikel nicht erwähnte, sondern nur in einer mündlichen Kommunikation einmal Wurfbein gegenüber entsprechend geäußert hat. Wayne Martin hat den Sachverhalt am besten zusammengefasst, wenngleich er sich von den möglichen Implikationen selbst wenig beeindruckt zeigt. Er sagt nämlich, it has been debated whether this female face was intended to be visible or not in the finishing painting. I have always taken for granted that it was Bailly's intention to depict the bust in such a way that it appears as a shadow. Braun, however, thought that this portrait had been Bailly's initial idea, but had then been overpainted with a flute glass by the artist himself with the intent of masking it. In Brown's opinion, what we see of the face now and what was already visible in 1874 is due to the fact that this portrait contained a considerable quantity of lead white, which surfaced only at a relatively recent date through the layer of paint covering it. The fact that the drawing of the man with the beard, the flute glass, and the oval vanity portrait are all painted over part of her face suggests that this might indeed be the case. But it is a moot point that could possibly be cleared up by analysis of the paint layers in that area of the picture. End of quote. Und nun wird's interessant, denn tatsächlich gibt es eine Röntgenaufnahme, die zeigt, dass Bailly an dieser Stelle zunächst ein oval gerahmtes, großes Frauenporträt angelegt hatte. Ich hoffe, Sie können es erkennen, weil es wirklich der einzige Teil ist, der veröffentlicht ist, dieses Röntgenbildes. Aber Sie können sehen, dass um diesen Frauenkopf herum ein ovaler Rahmen gelegt war. Also er hat erstmal ein oval gerahmtes Frauenporträt angelegt, auf das der junge Maler mit seinem Malstock verwiesen hat. Die Richtung des Malstocks wurde dann in der Endversion drastisch geändert, da liegt er ja so seitlich zur Seite gelegt. Ebenso wie weiterhin klar ist, dass der schemenhafte Frauenkopf, und das ist wirklich das Sensationelle dann dieser Untersuchung gewesen, er war vollständig ausgeführt. Er liegt quasi als untere Malschicht in vollkommener, perfekter Ausführung, ganz inkarnat, alles ist perfekt fertiggestellt und in irgendeiner Weise eben nun nicht mehr sichtbar. Diese kunsttechnologischen Ergebnisse wurden aber in der Forschung überhaupt nicht aufgegriffen. Oder um gerecht zu sein, Svetlana Alpers erwähnt sie als eine der wenigen, aber sehr nachlässig und ohne sie überhaupt zu bewerten oder überhaupt abwägen zu wollen. Gerade angesichts der zentralen Rolle des Schemens für ihre These vom Ursprung der Malerei, also wirklich als metapiktorales Argument verstanden, ist das dann auch nicht wirklich verzeihlich. Sie sagt also, X-rays reveal that in this picture, Bailly laid painted forms upon completed ones beneath, also sie wusste von diesem Untersuchungsergebnis. The shadow visage on the wall and the portraits placed before it were in turn fully executed before further objects were placed over them. The layered designs of the picture thus expresses or mimics the manner of its execution or craft. Bailly shows us art emerging into crafted objects from the shadowy female face against the wall. Ja. Und eben um das so ein bisschen zusammenzufassen, das ist wirklich die einzige Erwähnung dieses Ergebnisses und alle anderen Referenzen zu diesem Bild, denn das Bild taucht wiederholt regelmäßig in Publikationen auch, vor allem wo es um diese metapiktoralen Bezüge innerhalb der Malerei geht, werden eben überhaupt nicht aufgegriffen, was ich immer wieder erstaunlich finde. Wie aber erklärt sich nun die wiederkehrende Uneinigkeit und Unsicherheit der Forschung angesichts dieser ominösen Bildstelle? Ist sie, um es pointiert auszudrücken, entweder bedeutungslos, schlichtweg weil es einfach eine chemische Reaktion ist und überhaupt nicht intendiert, oder ist sie ganz im Gegenteil sensationell? Warum wird sie von der Forschung einerseits gänzlich übersehen, andererseits metapiktoral überhöht? Ist sie von manchen Autoren schlichtweg nicht erkannt worden? Oder ist sie tatsächlich bedeutungslos, weil eben nicht intendiert und erst mit der Zeit entstanden? Oder erweist sie sich umgekehrt dann als signifikanteste Stelle im Bildgefüge im Sinne einer kunst- oder medientheoretischen Reflexion? Alle diese Haltungen sind in der Interpretationsgeschichte gleichermaßen vorzufinden. Die konkrete Problematik hat dann noch Julian Kliemann auf den Punkt gebracht. Er ist lange Zeit an der Herziana in Rom gewesen und hat sich aber auch der niederländischen Malerei gewidmet. Er hatte 1996 die letzte umfassende Studie zu Bayis Vanitas Gemälde geliefert. Und hier konstatiert er noch einmal die offensichtliche Zurückhaltung der Forschung angesichts des schemenhaften oder schattenhaften Frauenkopfes. Er sagt eben, die bisherige Literatur hat sich über die merkwürdige Erscheinungsform dieses Bildnisses nur knapp geäußert, ohne sie für die Deutung des Bildes näher heranzuziehen. Und daraus ergibt sich dann für ihn die Frage, ist das schemenhafte Gesicht tatsächlich heute nur aufgrund eines chemischen Prozesses sichtbar? War es für den zeitgenössischen Betrachter völlig verborgen? Dann müssen ja alle an dieses Gesicht anknüpfenden Überlegungen zwar für das Verständnis der Genese von Bayis Bild von Interesse sein, aber für die Erklärung des Bildes selber darf das Gesicht nicht herangezogen werden. Oder sollte Bailly seine ursprüngliche Komposition zwar verworfen, aber das Gesicht selbst bewusst nur so weit übermalt haben, dass es bereits zu seiner Zeit in der Form, wie es uns heute vor Augen steht, erschien? Trotz seiner vertieften Studie lässt es aber auch Kliemann bei dieser Äußerung, ohne sich für eine Variante entscheiden zu wollen, und er denkt vor allem die zweite Variante nicht weiter. Diesen Aspekt hat dann eben nahezu Alpers verfolgt und zur Basis ihrer These vom Ursprung der Malerei gemacht, also dass quasi ein langsames, graduelles Zeigen von Lebendigkeit ist, wie eben dem Medium der Malerei. Während sich Kliemann angesichts des Originalzustands also unentschieden verhält, ebenso wie auch Autoren vor ihm, unterstützt die Deutung von Martin oder auch Alpers These einer Art of Describing die aktuelle Bildevidenz und damit die Signifikanz des ephemeren Frauenkopfs. Sie tun dies aber ebenfalls, ohne die eigentliche Bildgenese eruieren zu wollen. Beinahe so, als hätten sie auch gar kein Interesse daran, die verlockende Theorie einer gemalten Kunsttheorie in Bayis Gemälde zugunsten eines materiellen Unfalls zu stürzen. Und steckt dahinter nicht auch eine gesunde Skepsis gegenüber den materialwissenschaftlichen Befunden, die selbst erst wieder interpretiert werden müssen? Wie nämlich verhalten sich die kunsttechnologischen Ergebnisse in unserem Fall angesichts der Plausibilität der Bildstruktur selbst, das heißt angesichts dessen, was ich vorhin als Bildevidenz bezeichnet habe? Wie Martin ganz beiläufig feststellte, hat er gesagt, always taken for granted that it was Bailly's intention to depict the bust in such a way that it appears as a shadow. Und ich muss zugeben, dass es mir ähnlich ging, weil ich den Schemen selbst für so plausibel fand und immer noch finde, dass ich die materielle Basis bislang kaum hinterfragt habe. Aber was bedeutet das wiederum für mich als Kunsthistorikerin? Gehe ich mit den kunsttechnologischen Fakten um, wie es mir beliebt und befrage sie nur in der Hoffnung, dass sie für meine Theorie brauchbar sind? Das darf ja sicherlich nicht sein. Und umgekehrt, schlägt die kunsttechnologische Gegenstandssicherung notwendig sofort in Eindeutigkeit um, sodass jede ästhetische Arbeit am Objekt obsolet wird? Auch das muss natürlich verneint werden. So, welche möglichen Erklärungsweisen sind von den zitierten Autoren ins Feld geführt worden? Ich habe mich hier, ist das irgendwie von Bedeutung, weil ich nicht weiß, ob ich schon aus der Zeit bin? Genau. Ich habe mich hier mit meiner Kollegin Tilly Laser beraten, die als Restauratorin an unserem Graduiertenkolleg lehrt. Und jetzt wird es ganz kurz kunsttechnologisch, denn Braun hatte es ja offensichtlich für möglich gehalten, dass das Porträt quasi eine gewisse Quantität von Bleiweiß enthalte, das dann nach einer Weile quasi durch die darüberliegende Bildschicht dringt und dann diese Oberflächenveränderung hervorruft. Er meint also wohl, dass verwendete Bleiweiß des Inkarnats, was bedeutet, dass also das Inkarnat durch die graue Farbschicht hindurchgewandert sei, was erstmal selbst an sich gespenstisch ist, im Grunde nur als Vorstellung, und die Bildoberfläche an dieser Stelle aufgehellt habe. Aber eine solche Erklärung ist vollkommen unwahrscheinlich. Ich lasse die Begründungen jetzt weg, aber es sind quasi aus chemischen Reaktionen heraus nicht wirklich zu begründende Vorstellungen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, zu versuchen, das chemisch zu erklären, aber auch das ist vollkommen unplausibel. Das heißt, eigentlich kann man schon eher nun einschränken und sagen, das kann nicht einfach ein materieller Unfall gewesen sein. Beide Erklärungen also, die annehmen, das übermalte Porträt sei vom Bildgrund bzw. von einer solchen unteren Schicht aus gleichmäßig an die Oberfläche gewandert, können also als wenig plausibel entlassen werden. Es gibt dann noch eine zusätzliche Alternative, die Kliman ins Feld führt. Er denkt eben, dass es sich bei dem Schemen um eine in Grisaille, also nur in Grautönen angelegte Vorstufe des Porträts handle, die dann aufgrund des in der grauen Farbe wiederum enthaltenen Bleiweißes durch die Übermalung durchschlage. Aber auch das nennt man Verseifung in der Kunsttechnologie, ist also ein Vorgang, den man so überhaupt nicht hier im Bild nachvollziehen kann. So, also das kürze ich etwas ein. Das ist eben in anderen Zusammenhängen dann besonders interessant, vor allem wenn man eben im gemischten Publikum dann auch Restauratoren oder Kunsttechnologen hat und dann schon gleich merkt, dass es jetzt echt eine Kontroverse beginnt und mich das sehr, sehr interessiert, inwieweit man eben Sichtbarkeit auch quasi nur über die Disziplin vollkommen anders versteht und erklärt. Und nicht unbedingt nur die eine Seite rechnet. Das ist wirklich spannend zu sehen, wie auch man im Ausloten der eigenen Grenzen immer wieder merkt, wie man auch seine Methoden überprüft und wie weit jede Disziplin auch irgendwie kommt. Aber interessant ist eben, dass quasi eine These nun im Raum steht, dass es also eine monochrome Untermalung gibt und dass sie dann erst langsam zunehmendes transparent werden, diese oberen Malschicht nach oben tritt. Das ist ja immer noch die Vorstellung, die vielleicht im Raum steht. Und das war eben genau das, was ich jetzt versucht habe oder versuche, im Rijksmuseum eben zu untersuchen. Denn da müsste man jetzt wirklich mit Mikroskopen arbeiten und sehen, wie die Malschicht aufgebaut ist. Ich habe es ja schon kurz gesagt, da gibt es jetzt schon erste Untersuchungsergebnisse und ich erzähle dann auch noch kurz, was dabei rausgekommen ist, aber ich habe eben noch nicht die Erlaubnis, die Bilder zu zeigen. Und da wird es dann nochmal ganz spannend, weil plötzlich das Bild, das darunter liegt, nochmal eine ganz andere Dimension aufweist. Und man merkt, dass es wirklich über viele Jahre verändert wurde. Und wir sind uns mittlerweile auch ziemlich sicher über die wenigen Archiv Funde, die wir noch haben, dass es wahrscheinlich bis zum Schluss auch in seinem Besitz war und er immer daran weitergemalt hat. Und das ist für mich eigentlich so das Interessante an dem Bild, dass man das Gefühl hat, dass es eigentlich sein Leben begleitet und dass es mit ihm wächst oder altert. Also eine ganz starke Zeitschicht in sich trägt. Ja, also ich werde hier nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil das jetzt eben an der Stelle für Sie vielleicht nicht so in der Detailliertheit interessant ist. Aber Kliman hat eben, was für mich schon immer auch nochmal amüsant war, weil ich ganz lange einfach seine Abbildung nicht verstanden habe. Und da merkt man das Unverständnis der Kunsthistoriker, was die Kunsttechnologie angeht. Er hat das seitenverkehrt abgebildet, die Röntgenaufnahme. Und deswegen kann man sie gar nicht lesen. Also sie geht nämlich richtig rum so. Ne? Und er hat sie so, weil er sie selbst nicht versteht, verstanden hat, weil wir in unserer Ausbildung nicht mehr geschult sind, so etwas zu lesen, falsch abgebildet. Und wenn man es dann umdreht, das habe ich einfach nur im Bildprogramm dann getan, dann erscheint das und dann kann man plötzlich erkennen, wie wirklich fein ausgearbeitet das Porträt darunter war. Vollkommen perfekt ausgearbeitet. Und an der Stelle fange ich wieder weiter an mit meinem Text. Dann nämlich wird ersichtlich, dass bei je Frauenkopf und Körper tatsächlich sorgfältig ausgeführt, ja in feinsten Abstufungen modelliert hatte, und zwar als komplette Büste, mit Ansatz von Brust und Armen sowie einem Stück Gewandstoff. Auch das Format des Porträts ist nun deutlich zu erkennen. Es ist eben von einem Ovalrahmen umrandet mit einer klaren Linie. Vor allem aber das mit Bleiweiß versetzte Inkarnat der Frau hebt sich im Röntgenbild nun deutlich ab. Es erstreckt sich in voller Gänze unter dem kleineren Bildnis im Vordergrund, sodass auch der in der Literatur wiederholt auftauchende These mit Skepsis begegnet werden muss, es handelt sich bei dem großen Ovalporträt und bei den kleineren um gleichzeitig ausgeführte Teile des Bildes. Also wir können jetzt sehen, dass es nicht gleichzeitig entstanden ist, sondern wirklich übereinander gelegt wurde. Dazwischen muss das Bild lange trocknen, also es ist wirklich historisch gewachsen. Und weiterhin lassen sich nun eben die relevanten Veränderungen der Komposition beobachten. Man kann sehen, dass hier eben dieser Malstock, das sieht man da von links unten nach rechts oben aufsteigen, erstmal auf dieses Bild wohl verwiesen hat. Und das dann in der späteren Version getilgt wurde. Und das nun aber vor allem in den Details etwas sichtbar wird. Und so sieht man nämlich, dass eine Perlenkette in das Haar dieser schönen Frau geflochten ist, deren Gesicht auch wirklich bemerkenswert individuelle Züge trägt. Darüber hinaus aber, und das ist nun für uns von besonderer Bedeutung, die Kerze in der früheren Fassung noch nicht erloschen, sondern mit einer flackernden Flamme versehen. Also ich glaube, Sie können das dann hier erkennen. Da unten links kann man ganz deutlich noch die Flamme sehen. Also hier quasi noch die Version, die drunter liegt mit der Flamme und jetzt rechts dann die aktuelle Version. Also eine zunächst brennende und dann gerade erloschene Kerze. Es fällt schwer, dies nicht mit den beiden Fassungen des Bildes in Zusammenhang zu bringen, sodass die brennende bzw. erloschene Kerze einerseits, Porträt bzw. Schemen andererseits aufs engste miteinander zu tun haben. Die zierliche Rauffahne schmiegt sich, wie gesagt, eng an den Umriss des Frauenkopfes an, scheint ihn vielleicht sogar zu formen, so als wäre dieser selbst aus Rauch. Kliemann hatte angenommen, dass der Schemen wie die Spiegelung eines auf Holz gemalten, dunkelgründigen und stark gefirnisten Bildes anmutet, so als ob die Person vor dem Gemälde stehe und sich darin reflektiert sehe und zur Unterstützung seiner These die von Apelles erfundene Lasur sowie den Narzissmythos angeführt. Aber in meinen Augen ist es viel plausibler, und zwar aufgrund der Veränderung der Kerze in den beiden Versionen, sowohl eine Beziehung im buchstäblichen als auch im übertragenen Sinne zwischen Frauenschemen und Rauch bzw. Schwaden herzustellen. Dadurch verdichtet sich unser Verdacht der intentionalen Einbindung des ominösen Frauenkopfs in die finale Fassung des Gemäldes. Um nun eben weitere Klärungen in den Sachverhalt zu bringen, müsste man nun die Simultanansicht sowohl des Gemäldes als auch des Röntgenbildes in eine chronologische Sicht auflösen. Was eben genau immer unser Problem ist, wir können quasi nicht sehen, was vor dem anderen entstanden ist. Und das könnte man kunsttechnologisch jetzt langsam aufdröseln und versuchen, quasi nochmal die Bildgenese chronologisch zurück abzuwickeln. Und wir sehen ja nur die simultan erscheinende Bildfläche, wodurch eben ja eigentlich nochmal klar wird, dass das Medium des Bildes eben genau in dieser Simultanität Zeit vereint und arretiert. Und wir jetzt eigentlich wieder anfangen müssten, diese Zeit quasi in eine Dehnung zu bringen, in eine längere Zeitspanne der Entstehung dieser Bildgenese eben. Ja, und auch hier ist es so, dass eben in Gesprächen mit den Kuratoren eigentlich schon rein über das visuelle Betrachten des Bildes relativ klar ist, dass, ich weiß nicht, wenn ich hier mit der Maus reingehe, genau kann ich deuten, dass hier zum Beispiel das nicht einfach wirklich ein Durchschlagen auch sein kann von unten nach oben, weil wir ja deutlich sehen, dass quasi das Auge so zentral fast noch wie gewölbt durch das Glas erscheint, als ob es wirklich ganz bewusst so gesetzt wurde und dann aber wieder ein kleines Weißlicht ins Auge gesetzt wurde. Wenn es also nur ein chemisches Durchschlagen wäre, dann würde man das ja so nicht sehen. Das ist wirklich also nochmal auf die Malfläche oben aufgesetzt, also wirklich nochmal quasi als letzte Malschicht ersichtlich. Also dieses Reflexlicht auf dem Augapfel zeigt eigentlich deutlich, dass es wirklich intentional vom Maler quasi geformt ist. Und zwar eben nicht in irgendeiner Weise, dass etwas darunter scheint. Er hat diesen Frauenkopf komplett übermalt mit eben dieser grauen Grundierungsfarbe und hat darauf noch einmal den Schemen gesetzt. Ja, es ist nicht irgendeine Überarbeitung in dem Sinne, weil darunter ja komplett die erhaltene Büste vorhanden ist. Also sie ist ja weiter da. Ja. Es ist nicht in irgendeiner Weise daran weitergearbeitet, sondern nur darüber nochmal die neue Version draufgesetzt. Ja, und eben also, was jetzt im Moment ja passiert ist, dass das Bild untersucht wurde, und ich kann eben hier vielleicht auch schon kurz andeuten, wobei ich hier versuche nochmal, hier, genau hier kann man auch noch in den Details es besser erkennen, wie wirklich das Auge nochmal zentral in das Glas gesetzt ist und wie hier nochmal eine kleine Weißhöhung, so das Reflexlicht in der Pupille andeutet. Und ich glaube, ich werde noch kurz warten und dann erst verraten, was noch weiter in den Untersuchungen herausgekommen ist. Der Kurator Gregor Weber hat mich außerdem darauf hingewiesen, dass auch in einem Vanitas-Stilleben von Bayis Neffen, er heißt Harman Steenwijk, das sich in der National Gallery in London befindet, ein mysteriöser Kopf am rechten Bildrand erscheint. Und wenn Sie hinsehen, werden Sie es vielleicht ahnen, in dem Krug ganz rechts erkennt man ein Profil, das sich vielleicht einstellt, wenn sie sich nur darauf konzentrieren. Also wirklich ganz stark Profilansicht, also die Nase und so weiter könnte man vielleicht schon erkennen. Und wie in einem Vexierspiel, ich habe das hier nochmal rausgeholt, wird er sichtbar, also dieser Kopf, wenn man den dargestellten wurmelnösen Krug lange genug betrachtet. Und es fällt schwer, ihn dann wieder zu übersehen und ausschließlich eben diesen Krug wahrzunehmen. Hier aber ist der Grund wahrscheinlich ein anderer. Hier handelt es sich bei diesem Kopf doch eher um einen verworfenen Entwurf des Malers, der durch die transparent gewordene Übermalung durchzuscheinen begonnen hat, also wirklich eben Resultat eines chemischen Prozesses ist. Denn vergleicht man zum Beispiel nun das Londoner Bild mit einer anderen signierten Fassung, das befindet sich im Privatbesitz, dann bekommt man eine Ahnung, welche Komposition vielleicht einmal ursprünglich geplant war, dass eben hier vielleicht ursprünglich auch mal eine solche Büste quasi im Bild saß und der Maler sich dann entschlossen hat, aber einen Krug abzubilden und nun wieder wirklich die Büste durchschlägt. Also in dieser Fassung gibt es aber ein ähnliches Doppel an Ovalporträts wie in Bayis Vanitas Gemälde. Also wenn man auch schon wieder sieht, wie kleine Ovalporträts nun wieder ins Bild gesetzt wurden, nun schön farbig mit einem roten Barett und so weiter, auch wirklich noch, obwohl es so klein ist, sehr lebendig gehalten. Und man hat das Gefühl, dass irgendwie diese Maler wie Bailly, wie eben sein Neffe, es ist ja sein Neffe, Harmen Steenwijk, irgendwie versuchen in ihren Bildern stark, wie auch immer, im Sinne einer Selbstdarstellung zu arbeiten oder eben Biografien aufzuarbeiten. Also haben, ich glaube so, haben Bailly und Steenwijk also das wiederholt auftauchende Motiv der Bilder im Bilder zum Anlass genommen, sich in das Vanitas-Bild biografisch einzuschreiben? Oder geht es bei jener kontrapostischen Doppelung der Motive, wie wir vorhin festgestellt haben, nicht eher um ein Verhandeln, also eher um grundsätzliches Verhandeln zwischen den zwei Polen, also von Vergangenheit und Zukunft, von Jugend und Alter, von Leben und Tod, eben von Living Flesh und Natürmord, die trotz ihrer Gegensätzlichkeit dann aber im Medium des Bildes simultan in Erscheinung treten können? Vorhin habe ich außerdem behauptet, dass die Bildstruktur es nahelegt, Lebendigkeit und Stillstand, körperliche Präsenz und bildliche Repräsentation nicht einfach nur gegeneinander abzuwägen, sondern eben eine transhistorische Beziehung zwischen ihnen herzustellen. Bailly erzeugt zwischen den, ich blende ihn hier wieder ein, zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Welten gleitende Übergänge. Einerseits durch formale Analogien und visuelle, ich habe es genannt, Echos. Also man denke zum Beispiel an die ovale Palette und dann die Ovalporträts oder auch an dieses chromatische Crescendo dieser Porträts heraus aus dieser monochromen Darstellung oder diesem Grauton der Grundierung. Aber andererseits auch durch semantische Analogien und Metaphernketten. Also um das nur nebenbei zu sagen, in der Zeit wird eben auch die Bibel in Leiden gerade in die Volkssprache übersetzt und man besinnt sich wieder auf die hebräische Urfassung und weiß eben, dass der hebräische Begriff von Vanitas, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Habal, Windhauch meint. Und dass so quasi dieser Windhauch und die auslöschende Kerze eben auch nochmal mit dieser Bedeutung von Vanitas in diesem Sinne spielen. Also auch der Schemen nochmal als Rauchschwaden dadurch eine Bedeutung bekommen könnte. Die Frage, ob die stufenlose Darstellung zwischen Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit dann in einem Triumph der Malerei mündet, die sich über die Vergänglichkeit der irdischen Welt erhebt, oder umgekehrt die Leistungen der Malerei zuletzt doch wieder dem vanitären Prinzip unterstellt werden müssen, bleibt natürlich notwendig offen. Der Wechselbezug ist ja dialektisch angelegt. Baillis schemenhafter Frauenkopf nimmt in meiner Deutung also tatsächlich eine äußerst signifikante Stelle im Bildgefüge ein. Er markiert also nichts weniger als Anfang und Ende der Sichtbarkeit oder Bildlichkeit oder vielleicht sogar der Animationskraft von Kunst. Nun warten wir eben noch ab, was die kunsttechnologischen Untersuchungen weiter ergeben werden. Wenn sich dann der Schemen wieder erwarten als doch chemische Veränderung der Malschichten erweist, dann zerplatzen meine Überlegungen wie eine Seifenblase. Aber sind sie dann tatsächlich dann auch nichts weiter, nur als Rauch und Schall? Denn ich glaube irgendwie doch auch an die Funktion des Vanitas-Bildes, wirklich eine spekulative Bildform zu sein, die also selbst zur Nachdenklichkeit anregen soll. Und deswegen auch an die Aufgabe des Betrachters, diese dynamische Kette möglicher Bedeutungen in Gang zu halten. Also sind in meinen Augen wirklich als Bildgattung entstandene eben Bilder, die quasi zum reflexiven, wiederholten Betrachten anregen sollen und damit natürlich zum Nachsinnen über den ja, Sinn oder die eigene Funktion des Lebens. Und tatsächlich aktualisiert sich abschließend Baillis Gemälde immer wieder aufs Neue. Erst 2009 hat Kevin Best mit seinem Still Life with Vanitas Symbols After David Bailly den National Photographic Portrait Prize gewonnen. Und die Wahl seines Vorbildes begründet er dann wie folgt. Er sagt, Mark Twain said, History doesn't repeat itself, but it does rhyme. The masters of the Dutch Golden Age lived in a time of extreme wealth and fear. David Bailly summed it all up in a self-portrait with Vanitas symbols. Mine is a rhyme. The reference to plague had been replaced with references to global warming, and instead of Bailly's double self-portrait, I have left the frame empty, for our future is less certain. Also der Hinweis auf diese offene Zukunft kommt mir dann am Ende noch eben meines Vortrags sehr gelegen, wenngleich ich dennoch ein bisschen enttäuscht bin, denn in Bests Adaption gibt es keinen Schemen. Und in diesem Sinne übergebe ich jetzt gerne das Gemälde einer weiteren hoffentlich immer weiter unendlich fortgehende Deutungsgeschichte und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.